온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 403. Nach einer Nachricht zur Verurteilung eines Pfarrers im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca wegen Kindesmissbrauchs und einer Nota zum verheerenden Brand in einem Jugendheim in Guatemala steht bei uns diesmal Zentralamerika auf den Zettel. Der erste Beitrag führt uns nach Nicaragua. Die Wirtschaftsentwicklung unter dem neuen Dauerpräsidenten Ortega ist positiv, die Kriminalität gering. Dafür spielen Pressefreiheit und die Achtung der Menschenrechte im System Ortega eine untergeordnete Rolle. Ortega und seine Frau, die neue Vizepräsidentin Rosario Murillo, regieren das Land wie ein Wirtschaftsimperium. Ehemalige WegbegleiterInnen sprechen von einer Diktatur. Für den zweiten Beitrag haben wir die afroindigenen Garifuna besucht, die in kleinen Gemeinden an der Karibikküste Zentralamerikas leben, die meisten von ihnen in Honduras. Dort sollen sie Investoren weichen, aber die Garifuna wehren sich und kämpfen um ihr Land. Abgerundet wird dieses Onda-Info von einem Song der honduranischen Band Puras Mujeres rund um die Sängerin und Aktivistin Carla Lara. Dazu hört ihr später noch etwas mehr. Wir vom Onda-Info hoffen jedenfalls, dass euch die nächste halbe Stunde gefällt.
Onda-Info? Nachrichten.
Mexiko. Zu 16 Jahren und 6 Monaten Haft wurde Ende Februar ein Geistlicher im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca verurteilt. Bereits im Januar befand ihn ein Gericht für schuldig, sich sexuell an Minderjährigen vergangen zu haben. Während seiner Zeit als Gemeindepfarrer soll Gerardo Silvestre Hernandez in dem indigenen Dorf Villa Alta Jungen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren in die Kirche eingeladen, betrunken gemacht und zu sexuellen Handlungen verführt haben. Die Kinderschutzvereinigung Foro Oaxaqueño de la Niñez, kurz FONI, geht davon aus, dass Silvestre Hernandez auch in anderen Gemeinden Minderjährige sexuell missbraucht hat. Somit kann die Anzahl der Opfer weit über 100 liegen. Vom Erzbischof Oaxacas fordert FONI deshalb eine offizielle Entschuldigung und Wiedergutmachung gegenüber den Opfern. Denn in den indigenen Gemeinden Südmexikos wiegt die Tat des Geistlichen doppelt schwer. Dort gilt der Pfarrer neben dem Lehrer als die höchste moralische Instanz des Dorfes. Davon abgesehen, dass zum ersten Mal ein Geistlicher in Mexiko wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurde, ist der Fall aus einem anderen Grund brisant. Wie in dem Dokumentarfilm Silvestre, Päderastia Klerikal in Oaxaca enthüllt wurde, deckte die Erzdiözese systematisch Pfarrer Silvestre Hernandez Vergehen. Erzbischof Chavez Botello suspendierte sogar die Geistlichen vom Dienst, welche ihren Kollegen wegen des sexuellen Missbrauchs der Minderjährigen angezeigt hatten.
Guatemala. Nach dem verheerenden Brand in einem staatlichen Jugendheim in San José Pinula am Morgen des 8. März ist die Zahl der Todesopfer auf 40 gestiegen. Alle Opfer sind Mädchen, meist zwischen 13 und 16 Jahren alt. Weitere 10 liegen noch im kritischen Zustand im Krankenhaus. Seit Jahren hatte es Hinweise auf Folter, Misshandlung und sexuellen Missbrauch in dem Heim gegeben. Am Tag vor dem Brand flohen Dutzende Mädchen und Jungen. Es kam zu einem Polizeieinsatz, um die Entflohenen wieder einzusammeln. Die Polizei war anscheinend auch noch zum Zeitpunkt des Brandes im Heim anwesend. Allein in einem Raum verbrannten 19 Mädchen. Sie sollen ihre Matratzen selbst angezündet haben, waren aber in dem Raum eingesperrt und konnten nicht flüchten. Die Regierung von Jimmy Morales steht unter Druck. Verzweifelte Angehörige demonstrieren seit Tagen. Sie und Menschenrechtsorganisationen machen den Staat für die Zustände in dem Heim verantwortlich und fordern den Rücktritt des Präsidenten. Morales, der zunächst zu dem Unglück geschwiegen hatte, hat neben der Nationalpolizei auch das US-amerikanische FBI mit den Ermittlungen beauftragt, nicht aber die renommierte Kommission gegen die Straflosigkeit CICIG. 5 Tage nach dem Brand wurden der Sozialminister, seine Stellvertreterin und der Leiter des Jugendheimes verhaftet. Der Menschenrechtsstaatsanwalt de Leon Piquet erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung. Er hatte bereits im November die vorübergehende Schließung der Einrichtung wegen Überfüllung gefordert. Er sprach von einem gescheiterten Staat, der nur Korrupte und Verbrecher begünstige.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Wer uns schon länger hört, weiß, dass Onda und Ponal regelmäßig über die Lage der Menschenrechte in Lateinamerika berichten. Die stehen ja gerade nicht so hoch im Kurs, das sollten sie aber. Deswegen halten wir auch in diesem Jahr dagegen. Nicht nur mit Nachrichten und Reportagen, sondern auch mit einem neuen Format, den Onda-Hinhörern. Das sind kurze Audioclips, die sowohl im Radio als auch in sozialen Netzwerken zirkulieren werden und kurz und knapp erklären, welche verschiedenen Menschenrechte es eigentlich gibt. Heute das Recht auf Kommunikation.
Hallo?
Wir kommunizieren ständig. Wir quatschen mit Freunden, hängen am Phone, chatten per WhatsApp, sharen Videos auf YouTube, posten unsere Gefühlslage auf Facebook und zwitschern alles Mögliche auf 140 Zeichen. Wofür brauchen wir da noch ein Hashtag Recht auf Kommunikation?
Nicht alle können so fröhlich kommunizieren.
Weil vor allem Menschen mit Behinderung oft keinen normalen Computer benutzen können, um zu kommunizieren.
Mann, weil hier einfach kein Internet hinkommt.
Weil wir kein Geld für so ein Smartphone haben.
Weil hier in Guatemala die Medien im Dienste der Ausgeschlossenen von den Mächtigen als Bedrohung gesehen werden.
Weil das hier ein Problemkiez ist. Ihr redet doch nur über uns, nie mit uns.
In vielen Teilen der Welt wir Frauen soziale Netzwerke nicht so nutzen können oder dürfen wie Männer.
Weil in meinem Land Blogs und alles zensiert werden.
Weil es hier verboten ist, unser eigenes Community-Radio aufzumachen.
Ich habe etwas zu sagen.
Aha, und was?
Genau das. Ich habe etwas zu sagen. Und du auch. Per Internet, über dein Radio, worüber auch immer. Speak it out, come on! Es gibt ein Recht auf Kommunikation.
Wir haben diesmal ein besonderes Lied für euch. Das Ökumenische Büro aus München hat es uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine neue honduranische Frauenband rund um die Sängerin und Aktivistin Carla Lara, die passenderweise Puras Mujeres heißt.
Y este buen querer, sí, vamos a seguir de pie, sí, a bailar, luchar y vivir bien. Nos falta la sonrisa de las que no están, pero sus rebeldías nos alumbran el andar. Vestimos nuestros cuerpos con el sol y el mar, los ríos, las montañas, palabras que nos llevan a soñar. Vamos a seguir de pie, sí, a bailar, luchar y vivir bien.
Carla Lara schreibt dazu: Freundinnen und Freunde, vor ein paar Monaten haben wir eine Band gegründet, die aus 10 Frauen besteht und die Puras Mujeres heißt. Und das honduranische Netzwerk der MenschenrechtsverteidigerInnen hat uns gebeten, einen Song für ihre neue Kampagne beizusteuern, in der es darum geht, wie wir unsere Gebiete und unsere Körper verteidigen. Und hier ist er. Melissa Cardosa hat Text und Musik geschrieben. Das musikalische Arrangement und die Aufnahme haben wir alle gemeinsam gemacht. Wir hoffen, dass euch das Stück gefällt und dass ihr es weiter verbreitet, denn wir wollen, dass es frei verfügbar ist. Wenn die Kunst nicht frei verfügbar ist, wie das Wasser und wie die Luft, dann erfüllt sie ihren Zweck nicht. Oder, wie es in dem Lied heißt, vivir bien, gut zu leben, sollte für alle bedeuten, zu kämpfen, um zu leben. So heißt auch dieses Lied Defender para vivir. Und es ist von euch und für euch, schreibt Carla Lara.
Que se acaba la huelga, que se joden la toma si no estoy, que aquí nadie organiza, que no
Abends, wenn in Managua die Temperaturen auf einigermaßen erträgliche 30 Grad sinken, füllen sich die Straßen mit Leben. Das war nicht immer so. Seit dem verheerenden Erdbeben 1972 war das historische Zentrum Managuas lange Zeit ein Trümmerfeld. Doch seit der Rückkehr der Sandinisten an die Macht hat sich einiges getan. Direkt am See ist ein Ausgehviertel mit Restaurants und Bars entstanden. Ein großer Park wartet mit Sportfeldern und einer niegelnagelneuen Rollschuhbahn auf, mit großen Kinderspielplätzen und Wasserspielen. Auch die 27-jährige Mirna Mercedes und ihr Partner Nelson genießen die Abendstunden im Park. Die beiden sitzen auf einer Parkbank und chatten fast ununterbrochen mit Freunden. WLAN ist im Park kostenlos.
Bueno, este parque está bonito para los niños, porque aquí en Nicaragua no había este parque.
Der Park ist sehr schön, so etwas gab es vorher nicht. Vorher war dieser Teil Managuas wie ausgestorben. Es war gefährlich, ständig gab es Überfälle. Heute ist es hier grün, lebendig und es gibt viel Platz und Angebote für die Kinder und das alles ist gratis. Die Leute kommen von überall her und sehen, was die Regierung hier geschaffen hat. Die Parks, die Hafenmole, die Avenida Bolivar. Alles ist beleuchtet und überall sind Wachleute, die uns beschützen.
So wie viele Nicaraguaner sind Mirna Mercedes und Nelson unterbeschäftigt. Sie wohnen bei Mirnas Mutter in einem armen Viertel, 2 Kilometer vom Park entfernt. Das Haus ist winzig und eher ein besserer Verschlag. Doch hungern müssen Mirna und ihre Familie nicht. Es gibt jeden Monat ein Lebensmittelpaket von der Regierung und auch die prekäre Wohnsituation muss nicht ewig andauern. Engagierte Sandinisten wie Mirna und Nelson dürfen sich Hoffnung auf die eigenen bescheidenen 4 Wände machen. So wundert es nicht, dass in den armen Vierteln die Unterstützung für Ortega und die Sandinisten ungebrochen ist. Daniel Ortega, 1979 siegreich gegen die jahrzehntelange Somoza-Diktatur, ist seit 2007 wieder Präsident Nicaraguas. Seine Macht ist heute größer denn je. Das hat Gründe. Der überall im Land an die Wände gepinselte Mythos des großen Revolutionsführers spielt dabei eine große Rolle. Auch die nationale Presse geht mit Daniel und seiner Regierung gnädig um. Kein Wunder. Die wichtigsten Fernseh- und Radiosender und die auflagenstärkste Tageszeitung gehören mittlerweile dem Umfeld der Familie Ortega. Unabhängige Medien wie das Internetmagazin Confidencial mit seinem Chef Carlos Fernando Chamorro haben es schwer, Gehör zu finden.
El espacio de los medios independientes se ha reducido.
Der Raum für unabhängige Medien ist erheblich kleiner geworden. Dabei braucht es hier gar keine Gesetze gegen die Pressefreiheit. Hier werden Journalisten und Medien gekauft und der Zugang zu öffentlichen Informationen wird blockiert. Die Regierung lädt unabhängige Medien und Journalisten nicht zu Pressekonferenzen ein. Und die Institutionen antworten auch nicht auf Anfragen, egal ob es sich dabei um Gerichte, die Polizei oder Ministerien handelt.
Auch andere Ausdrucksformen kritischer Meinungsäußerung werden behindert. Campesino-Proteste gegen das Megaprojekt eines interozeanischen Kanals, der Nicaragua von der Karibik bis zum Pazifik durchpflügen soll. Oder feministische Demonstrationen gegen das strikte Abtreibungsverbot. Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wurden des Landes verwiesen. Mehrere Journalisten durften nicht einreisen.
Hier in Nicaragua gibt es ein dynastisches Regime, eine Diktatur der Familie Ortega Murillo. Die Sandinisten existieren als Partei gar nicht mehr.
Dora Maria Telles, heute Anfang 60, war eine der berühmtesten Guerillera-Kommandantinnen. Sie befehligte 1979 die Eroberung der Stadt León während der finalen sandinistischen Offensive gegen das Somoza-Regime. In den 1980er Jahren war sie als sandinistische Gesundheitsministerin Teil der Regierung. Doch längst hat sich Dora Maria Telles, die Ikone der Revolution, von ihrem ehemaligen Kommandante und seiner Ehefrau Rosario Murillo distanziert.
Murillo will alles kontrollieren. Alle Kommuniqués stammen von ihr. Die Behörden können nichts veröffentlichen. Wenn man sich die Internetauftritte der Ministerien anschaut, dann sind die leer, weil die Frau Murillo mit den Autorisierungen nicht hinterherkommt. Die Regierungsarbeit ist also gelähmt und gleichzeitig völlig auf Ortega konzentriert.
Es Es sind gerade die sandinistischen Dissidenten, die das System Ortega massiv kritisieren. Auch Hugo Torres, ebenfalls alter Revolutionär.
El gobierno Ortega es un gobierno tan o más neoliberal.
Diese Regierung ist mindestens genauso neoliberal wie die Vorgängerregierungen. Ortega fährt einen antikapitalistischen Diskurs, aber das ist mehr für die verbündeten Länder wie Venezuela und für die eigene Basis. Aber die Praxis hat eine neue Oligarchie hervorgebracht mit Ortega an der Spitze, die sich schamlos bereichert. Ortega sagt zu den Oligarchen, macht eure Geschäfte und lasst mir die Politik. So hat er schon Somoza gehandhabt.
Neoliberal, aber nach den wirtschaftlichen Kenndaten durchaus erfolgreich. Die Wirtschaft wächst unter Ortega verlässlich jedes Jahr um gute 4%. Gut, die Ortegas haben sich in den letzten Jahren ein respektables Wirtschaftsimperium unter den Nagel gerissen und den Oligarchen geht es trotz angeblichem Sozialismus super. Aber es fällt eben auch was für die einfachen Leute ab. So verarmt wie zur Jahrtausendwende ist Nicaragua heute längst nicht mehr. An der UCA, der jesuitischen Universität in Managua, gibt die Journalistin Maria López Vigil die Zeitschrift Envio heraus, eine kritische, überparteiliche Publikation. López Vigil, streitbare Theologin und Autorin mit kubanisch-nicaraguanischen Wurzeln, hat kein Problem, sich mit Autoritäten anzulegen.
Este sistema se basa en dos cosas que hay que tener mucho en cuenta. No hubiera sido posible sin los recursos venezolanos.
Das System Ortega basiert auf den Milliarden venezolanischer Hilfe und auf dreimaligem Wahlbetrug. Die Kommunalwahlen 2008, die Präsidentschaftswahlen 2011 und wieder die Kommunalwahlen 2011. Er hat sich verfassungswidrig wiederwählen lassen. Er hat absolute Macht im Parlament und er übt Macht über die meisten Städte und Gemeinden aus. Justiz, Rechnungshof, Sicherheitsorgane und Wahlbehörden handeln in seinem Sinne. Ortegas politische Macht ist also gewaltig.
Los fraudes electorales y la cooperación venezolana explican el sistema de poder super concentrado.
Revolutionsromantik, riesige politische Macht, eine enge Allianz mit dem Großkapital, publikumswirksame Investitionen in den öffentlichen Raum, ein bisschen mehr für die Armen und hier und da ein bisschen Repression, allerdings weit weniger als in vielen anderen Ländern Lateinamerikas. Das ist das Erfolgsrezept der Familie Ortega in Nicaragua. Und seit den Wahlen vergangenen November ist Rosario Murillo, Ortegas Frau, auch gleich noch Vizepräsidentin. Das System Ortega scheint mindestens im Moment zukunftsfest.
Afroindigenen Garifuna leben in kleinen Gemeinden an der Karibikküste Zentralamerikas. Seit Generationen. Doch der Druck auf sie wächst. In Honduras, dem Land, in dem die meisten Garifuna leben, sollen sie Investoren weichen, die sich von ihrem Land und den Ressourcen ein lukratives Geschäft erhoffen. Doch die Garifuna wehren sich gegen die mächtigen Gegner und kämpfen für ihr Land und ums Überleben. Ende 2016 war eine Delegation von Aktivistinnen und Aktivisten in Honduras unterwegs, um sich die Situation vor Ort genauer anzusehen. Umkämpftes Tropenparadies, Garifuna in Honduras.
Sie sind Nachfahren afrikanischer Versklavter und karibischer Arawak-Indigener, die Garifuna. Ihre Sprache, Tänze und Musik wurden im Jahr 2001 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Ihre Kultur ist tief verwurzelt mit dem Land, auf dem sie leben. Kristallblaues Meer, üppige Palmen an den weißen Stränden der Karibik. Die Landschaft sieht aus wie auf einer idyllischen Postkarte. Und sie weckt vielerlei Begehrlichkeiten.
Die honduranische Regierung will die ganze Gemeinde umsiedeln, um hier ihre Projekte durchzusetzen. Sie will die Hafenanlagen ausweiten und privaten Unternehmern den Zugriff auf unser Land sichern.
Malvin Morales ist Aktivist bei Ofrani, einer Organisation, die sich für die Rechte der Garifuna in dem kleinen zentralamerikanischen Land einsetzt. Nach und nach, vor allem infolge des Putschs von 2009, wurden die Garifuna in Honduras ihres Landes beraubt. Durch Druck auf die Bewohnerinnen und Bewohner, die einzelne Grundstücke verkauften, oder mit Hilfe korrupter Behörden, die oft keine Skrupel kennen und Landtitel auch doppelt ausstellen.
Es gibt aber Papiere, die belegen, dass dies eindeutig das Land der Garifuna ist, denn eine frühere Regierung hatte uns das Land überlassen.
Sagt ein Garifuna-Aktivist, der uns seinen echten Namen nicht nennen möchte, aus Sicherheitsgründen. Im Jahr 1901 hatte der damalige Präsident von Honduras den Garifuna kollektive Landtitel ausgestellt. Doch mehr als 100 Jahre später haben sich immer mehr ausländische Investoren mit guten Kontakten zur Politik illegitim Land angeeignet. Heute stehen auf dem traditionellen Gebiet der Garifuna Luxusferienresorts, ein Hafen und weiter im Hinterland Palmölplantagen. Besonders umstritten ist Randy Jorgensen, der sogenannte Pornokönig. Er wurde in Kanada durch den Vertrieb pornografischer Filme reich. Nun investiert er sein Vermögen kräftig in die Ländereien der Garifuna.
Come live in the Caribbean along one of the most sought-after coastlines in the world. Trujillo, Honduras is an emerging market poised to be the next Caribbean hotspot and the future home of the newest cruise ship port, Banana Coast.
Randy ist sowas wie der Chef der staatlichen Behörden hier in der Gegend. Er bestimmt und gibt den Befehl, jemanden festzunehmen, wenn es irgendeinen Vorfall auf einem Stück Land gibt, auf das er Besitzansprüche erhebt. Die Gemeinde wurde aber nie befragt, ob sie damit einverstanden ist, dass er das Grundstück nutzt. Er sagt zwar, es wäre sein Land, er nutzt es aber illegal.
Erklärt Malvin von der Garifuna-Organisation Ofrani. Dort, wo sich die Ferienressorts weiter ausbreiten, wird die Lage für die Garifuna immer schwieriger. Der lebenswichtige Fischfang wird erschwert, weil der Zugang zum Meer durch kilometerlange Privatstrände versperrt wird. Durch Landraub ist auch an Landwirtschaft kaum noch zu denken. Für viele scheint der einzige Ausweg, ihr Glück in den USA zu versuchen. Doch die meisten von ihnen gelangen nie bis an die Grenze oder werden irgendwann abgeschoben.
He venido porque en mi tierra natal las cosas van mal, la violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal. Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar el estrecho en patera mientras la guardia costera.
So kann es nicht weitergehen. In den letzten Jahren beschlossen immer mehr Garifuna, den Landraub nicht länger unwidersprochen hinzunehmen. Auch viele junge Leute sind dabei, die sich vorher glücklos auf dem beschwerlichen Weg Richtung USA gemacht hatten. Sie begannen, sich ihr rechtmäßiges Land wieder zurückzunehmen. So entstanden mehr und mehr Recuperaciones, Projekte zur Wiederaneignung des Landes. Es geht um nicht weniger als das eigene Überleben.
Wir Jungen sind es, die hier bestimmen. Und wir sind unseren Kindern ein Vorbild. Eines Tages werden sie uns fragen, wo wir waren und warum wir nichts getan haben. Wie wäre es wohl für unsere Kinder, wenn wir einfach zu Hause bleiben würden und nichts tun?
Medellin David Hernandez, eine junge Aktivistin, hat gemeinsam mit anderen vor einem Jahr in Guadeloupe ein Projekt zur Wiederaneignung des Landes begonnen, um dort eines Tages mit ihren Kindern leben zu können.
Wir sind keine Besetzer, weder Diebe noch Drogenhändler. Wir sind junge Leute, die sich das Land wieder aneignen, das uns traditionell gehört. Und wir nehmen uns diesen Raum.
Viele der Projekte haben schon polizeiliche Übergriffe und Räumungsversuche erlebt. Ohne rechtliche Grundlage. Aber ans Aufgeben denken die Aktivistinnen und Aktivisten nicht. Was wäre auch die Alternative in einem Land, dessen Institutionen die fundamentalen Rechte der Garifuna nicht respektieren? Aktivist Malvi macht deutlich,
wir haben Probleme und wir müssen Opfer bringen, aber wir sind hier. Wir sind hier trotz der Probleme, der Opfer, der Bedrohungen. Denn wir brauchen das Land für unsere Kinder. Das gibt uns die Kraft, alles auszuhalten.
Und sie haben begonnen, Alternativen zu schaffen, sich etwas aufzubauen. Die brachliegenden Grundstücke werden von Gestrüpp und Unkraut befreit. Hütten werden gebaut und Felder für die eigene Versorgung angelegt.
Der Companiero Malvin hat uns gezeigt, wie man Yucca anpflanzt. Und wir ziehen nun Bananenstauden. Wir führen unseren Kampf weiter und ich vertraue auf Gott, dass wir gewinnen werden.
Erklärt eine Garifuna-Aktivistin. Auch sie möchte lieber anonym bleiben zu ihrer eigenen Sicherheit. Währenddessen zieht am Horizont eine vielleicht noch größere Gefahr auf. Seit mehreren Jahren plant die honduranische Regierung auf dem Territorium der Garifuna eine sogenannte Sede, auch bekannt als Modellstadt.
In English, model cities. They're like little countries within the country, with their own laws, courts, taxes and security. Why? Because Honduras is considered so corrupt that outside investors need a firewall between them and, well, Honduras.
Eine Sonderwirtschaftszone, innerhalb derer die staatlichen Institutionen keinen Einfluss haben. Hier liegt alles in den Händen der Unternehmen, für Gesetze und Sicherheit zu sorgen, Bildung und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Die Diktatur des freien Marktes. Mittlerweile werden die Planungen konkret.
Sie machen das unter sich aus. Wir haben nur zufällig erfahren, dass wir von hier weg sollen. Denn hier soll eine Modellstadt entstehen, eine Raffinerie soll gebaut werden und andere Sachen. Mit uns haben sie aber nie einen Vertrag gemacht. Niemand von denen ist gekommen, um sich mit uns zusammenzusetzen, um uns zu erklären, was sie planen. Von ihnen wissen wir nichts. Alles, was wir erfahren haben, haben wir zufällig über Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren, zum Beispiel von internationalen Organisationen. Nur deswegen sind wir aufgewacht.
Die Gegner sind mächtig, aber die Garifuna haben beschlossen, ihnen die Stirn zu bieten.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.